Oder so nicht. Freitagnachmittag, Mount Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Lieber Andreas, trifft meine Vermutung zu, dass wir mitten im Fasching sind?
Die Faschingszeit beginnt am 11.11.
Ja.
Insofern stimmt das, aber so mitten im Fasching.
Kennst du eigentlich den Monaco Franze?
Ja, natürlich. Ja. Wie kommst du jetzt darauf?
Der fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es diese eine Folge, ja. Da ist er der Herr der sieben Meere.
Das ist genau.
Kennst du die nicht? Ja, da gibt es eine Folge, ja. Da ist er irgendwie, weil lass mich überlegen. Da sind sie im Fasching, im Münchner Fasching.
Ja.
Und er ist eigentlich krank, aber er verkleidet sich als Herr der sieben Meere.
Ja. Jetzt warte ich nur auf den erbrechtlichen Bezug, oder wolltest du einfach nur...
Na, gestorben ist dann ihm, müssen jetzt gerade der Fasching einfallen. Hm? Ehrlich gesagt ist die Assoziation der Juristenball.
Ja, da gehst du sicher hin.
Ich gehe hin. Ich habe dich ja gefragt, ob du auch hingehst, du hast mir nie Antwort gegeben.
Ja, ich bin leider verhindert.
Das tut mir sehr leid.
Ich bin leider verhindert. Ich wäre sehr gern gegangen.
Es geht liebenswürdigerweise ein Hallo und ich freue mich drauf in die Ferne an deinen Kollegen, den Notarpräsidenten Winkler.
Ja.
Der hat dafür gesorgt, dass ich kommen darf.
Naja, du bist ja höchst prominent und das ist natürlich.
Aber du kommst wirklich nicht?
Ich komme wirklich nicht, leider. Ich bin leider wirklich verhindert. Ich wäre gern gekommen. Ja.
Okay, lassen wir das so stehen. Und starten wir mit unserer heutigen Thematik, nämlich der Fortsetzung der letzten Folge.
Ja.
Nächstes Geheimnis. Ja. Du hast mir vorhin verraten, vereinbarungsgemäß, dass du dir die letzte Folge nochmal schnell angehört hast.
Ja, das stimmt.
Nämlich die Fortsetzung zum Pflichtteilsverzicht.
Ja.
Du hast es nochmal angehört, damit wir keine Überschneidungen machen und uns nicht wiederholen. Mhm. Wo setzen wir denn jetzt fort?
Naja, vielleicht machen wir eine ganz kurze Zusammenfassung dessen, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Wir haben in der Folge davor den reinen Erbverzicht besprochen und beim letzten Mal uns voll konzentriert auf den Pflichtteilsverzicht, der natürlich viel spannender ist und viele Fragen in sich trägt. Wir haben uns sehr auseinandergesetzt, ganz grundsätzlich mit den Interessenlagen, die es hier gibt zwischen dem Verzichtenden und dem späteren Erblasser, betont auch die Wichtigkeit des Übereilungsschutzes, die durch die Notariatsakt-Pflicht abgesichert ist. Ich glaube, da haben wir ganz interessante Fallkonstellationen auch besprochen. Wir haben uns dann auch angeschaut den sogenannten partiellen Pflichtteilsverzicht, der in der Praxis auch von großer Wichtigkeit ist. Und ja, ich glaube, das war's im Wesentlichen. Und einige Fragen sind natürlich noch offen und denen wollen wir uns heute gemeinsam widmen.
Ich glaube, man kann sagen, also aus meiner Erinnerung, dass wir uns vornehmlich in der letzten Folge auf das Verhältnis zwischen dem späteren Erblasser, dem Verzichtsnehmer und seinem Vertragspartner, dem Verzichtenden, konzentriert haben auf das zweipersonale Verhältnis.
Ja, stimmt. Ja.
Und vielleicht erweitern wir heute den Blick und stellen uns eben vor, dass es Geschwister gibt, dass unser Eigentümer, unser potenzieller Erblasser offenbar die Kinder abfinden möchte, unter Lebenden loswerden möchte als Pflichtteilsberechtigte, weil er Testierfreiheit haben möchte, weil er sinnvollerweise den Streit über den Pflichtteil später vermeiden möchte. Ich halte das ja für einen an sich lobenswerten Zugang. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut, ja.
Und überlegen wir mal, jemand hat drei Kinder und eine Ehefrau. Er hat die Vorstellung, dass seine Ehefrau, Fragezeichen, oder eines der Kinder, der alleinige Nachfolger werden soll und möchte die anderen zu Lebzeiten abfinden. Mhm. Es kann aber auch sein, dass er einfach wirklich nur Testierfreiheit haben will und durchaus dann auch noch verteilt zwischen all seinen Liebsten, aber eben das Pflichtteilsrecht loswerden möchte, richtig? Mhm. Und ich glaube, die einfachste Vorstellung wäre hier, dass er alle zusammenruft und alle bereit wären, auf den Pflichtteil zu verzichten. Mhm. Selbst in dem Fall, glaube ich, muss man aufpassen, nämlich wenn jetzt alle hinzukommen und alle bereit sind und jeder kriegt halt dafür eine Abfindung, muss man, glaube ich, doch mitdenken, es könnten ja später neue Pflichtteilsberechtigte dazukommen. Mhm. Nicht wahr? Die dieses Konzept dann über den Haufen werfen oder denen dann, wo sich die Kinder dann nicht mehr einverstanden erklären. Mhm. Zum Beispiel Scheidung von der Ehefrau, neue Ehefrau. Der Pflichtteilsverzicht der Allfällige der Ehegattin wäre obsolet durch die Scheidung. Sie ist dann sowieso nicht mehr pflichtteilsberechtigt. Die neue Ehefrau wird pflichtteilsberechtigt. Mhm. Oder Adoption. Geht ja auch. Das heißt, derjenige, der dann vielleicht Testamentserbe ist oder der glaubt, Testamentserbe zu werden oder was auch tatsächlich wird, ist dann plötzlich doch wieder mit einem Pflichtteilsberechtigten konfrontiert. Bedenkst du diese Aspekte bei derartigen Beratungen? Ich meine, man könnte ja zum Beispiel Bedingungen aufnehmen. Dieser Pflichtteilsverzicht ist nur wirksam, wenn alle Pflichtteilsberechtigten zum Zeitpunkt des Todes wirksame Pflichtteilsverzichte abgeschlossen haben sollten.
Das wäre natürlich denkbar, da Bedingungen einzubauen. In einfachen Fällen mache ich das sogar manchmal, weil wenn du zum Beispiel die einfache Konstellation hast, du hast von mir aus die Ehegattin, die Alleinerbin sein soll, und es gibt drei Kinder, die einen Pflichtteilsverzicht abgeben sollen gegenüber dem Vater, dann ist natürlich für jedes einzelne Kind schon ein Thema, möchte eigentlich nicht allein in unter Anführungszeichen Vorleistung treten. Ich mache das schon, aber ich mache das wirklich nur, wenn das auch meine Geschwister machen.
Ja.
Und im Idealfall ist es natürlich so, dass man das vielleicht in einem Vertrag oder im Zuge eines Termins schafft, aber das muss nicht sein, aus verschiedensten Gründen, einer ist ortsabwesend und so weiter. Und jetzt sagt das erste Kind, na gut, also ich mache diesen Pflichtteilsverzicht, aber sichern Sie bitte, das soll nur gelten, wenn dann auch meine anderen Geschwister ihrerseits einen Pflichtteilsverzicht erklären gegenüber dem Vater. Und das kann man mit einer Bedingung natürlich absichern. Ja? Dass der Pflichtteilsverzicht wirklich unter Bedingung abgeschlossen wird, dass einen selbigen Pflichtteilsverzicht eben auch die Geschwister abschließen. Und dann ist erst mit dem letzten Pflichtteilsverzicht wirklich der Pflichtteilsverzicht für alle Kinder wirksam geschlossen.
Wobei ich jetzt noch weitergehe, nicht? Oder in meiner These nämlich auch Kinder bedenke oder künftige Ehegatten, die noch gar nicht existieren. Mhm. Die könnte man ja auch als zum Inhalt der Bedingung machen. In so einer Konstellation, die du jetzt beschrieben hast, wenn es da Abfindungen gibt für den Pflichtteilsverzicht, die müsste man natürlich hier irgendwie dann auch abfedern bei der Bedingung, bei der Klausel. Was meinst du? Ich denke daran, dass man dann für diesen Fall die Abfindung als Vorschuss deklariert, Vorschussvereinbarung zum Beispiel. Die Alternative wäre, dass man sagt, okay, der müsste das jetzt zurückzahlen, aber ich glaube, das ist
der Regelungsbedarf. Oder jetzt in meinem Fall, oder die Abfindung ist ihrerseits aufschiebend bedingt, sodass die Abfindungen erst zu zahlen sind, wenn der letzte Pflichtteilsverzicht geschlossen ist.
Ach so, das ist überhaupt ganz originell. Die kriegen nach der Lösung jetzt überhaupt gar kein Cash. Ich glaube, dann schließt doch keiner einen Pflichtteilsverzicht ab.
Nein, nehmen wir an, die Kinder kommen im Monatstakt zu mir. Das erste Kind macht einen aufschiebend bedingten Pflichtteilsverzicht, nämlich aufschiebend bedingt durch den Abschluss eines selbigen Pflichtteilsverzichts durch die beiden anderen Geschwister gegen eine Abfindung, die erst fällig wird bei Wirksamkeit des Pflichtteilsverzichts, das heißt bei Eintritt der aufschiebenden Bedingung.
Okay, das funktioniert bei deinem Sachverhalt.
Bei meinem, ich gebe zu, du hast dann kompliziertere Fälle.
Wo alle anwesend sind, existieren und bekannt sind, verstehe ich. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der mir einfällt, ich hoffe, dir fällt aber dann auch bald was ein, bitte, ist auch das Bedürfnis, mit zu bedenken, jetzt verzichten da alle Kinder brav, jetzt verzichtet vielleicht auch der Ehegatte, mit zu bedenken aus der Sicht der Beteiligten, der Verzichtenden, dass man ja einen Pflichtteilsverzichtsvertrag auch wieder aufheben kann. Und nämlich, das haben wir schon gemacht, durch bloß schriftliche, das heißt unterschriftliche Vereinbarung, Sie brauchen eigentlich nicht einmal ein Notariat, sagen. Und das bedeutet, dass einer der Geschwister womöglich irgendwann später mit dem Herrn Papa die entsprechende Verzichtsvereinbarung wieder aufhebt. Ich glaube, diese Möglichkeit muss man ja dann in so
einer Konstellation, wenn du aber mit die halte ich für nicht so heikel. Schwieriger, ich gehe jetzt nochmal zu meinem einfachen Fall zurück, schwieriger ist es natürlich, ist der Aspekt, dass möglicherweise die Geschwister dann nicht bereit sind, diesen Pflichtverzicht zu schließen, weil die Aufhebung, von der du sprichst, die wäre ja nur möglich, wenn dann auch der spätere Erblasser sich beteiligen würde an der Aufhebung.
Ja, das meine ich.
Ja, nur der könnte ja auch, wenn er das möchte, sowieso dieses dritte Kind bedenken letztwillig. Also mit dieser Gefahr, dass dann ein Kind bedacht wird, auch ohne Pflichtesanspruch, leben die anderen ja sowieso.
Das ist natürlich richtig, aber allenfalls könnte man doch, nämlich mit Blick jetzt auf komplexe Fragen der Pflichtteilserfüllung, des Pflichtteilsbeitrags, für den Fall, dass dann doch irgendein Pflichtteilsberechtigter dazukäme, ein neuer, nämlich in deiner Konstellation, bei mir nicht, bei meinem Voodoo-Fall, aber bei dir ist es ja möglich, dass dann später ein neuer Pflichtteilsberechtigter dazukommt, die neue Ehefrau, der Adoptierte, der macht dann einen Pflichtteilsanspruch geltend. Die Verlassenschaft reicht vielleicht nicht aus. Die Zuwendungen an die Verzichtenden würden nach dem hochkomplexen Hinzu- und Anrechnungsrecht gemäß § 781 Absatz 2 Ziffer, was ist es, 3, weiß jetzt nicht, schieß mich tot, als Schenkungen, einer Schenkung gleichzuhalten sein. Wenn im Nachlass nichts zu finden wäre, würden die Beschenkten verhältnismäßig haften nach § 789 und da wäre ein Pflichtteilsberechtigter immunisiert im Umfang seines Pflichtteils. Das heißt, in gewisser Art und Weise, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu kompliziert, ist das schon eine Bedrohung für die anderen.
Hast du recht.
Ich glaube, Sie sehen oder wir sehen an dem Beispiel, wie hochkomplex diese...
Da wird es jetzt wirklich schon sehr diffizil.
Ja, wie hochkomplex solche Beratungssituationen sein können. Nicht? Also das ist... Das ist schon sehr interessant. Bei diesem Pflichtteilsverzicht und die Wirkung auf die anderen, wollen wir das vielleicht einmal
überhaupt einmal
vor Augen halten, lieber Andreas, vielleicht magst du das.
Ja, gerne.
Nämlich, ich stelle mir jetzt Folgendes vor, 3 Kinder, der sagt zu allen dreien, Dick, Trick und Trag, ich möchte einen Pflichtteilsverzicht, ihr kriegt jeder eine Kiste von mir, also 1 Million. Und der Trick und der Trag, die haben immer Bauchweh beim Notartermin, die kommen einfach nicht daher oder Migräne oder Depressionen oder sind verschwunden oder was auch immer, während der Dritte brav daher dackelt und bereit ist, als Einziger diesen Pflichtteilsvertrag, Verzichtsvertrag zu schließen. Was würdest du jetzt mit Blick auf den Vertragsverfasser als heikel mit Blick auf die Wirkungen dieses Pflichtteilsverzichts herausarbeiten?
Naja, ganz, ganz wichtig ist natürlich immer zu überlegen, vergessen wir mal jetzt einmal kurz die Abfindung, die er da bekommt, wie wirkt der Pflichtteilsverzichtsvertrag, der hier abgeschlossen wird, einerseits für die Nachkommen des Verzichtenden und andererseits allenfalls für die Geschwister des Verzichtenden. Das muss man sich natürlich als Vertragsrichter genau überlegen und mit den Parteien besprechen. Wir haben einerseits im § 551 die Regelung, dass mangels anderer Vereinbarung der Verzicht auf das Erbrecht oder hier eben auf das Pflichtteilsrecht auch wirkt auf die Nachkommen des Verzichtenden. Klammer, man könnte es aber anders vereinbaren. Das heißt, und das ist ja in der Regel auch gewünscht natürlich, insbesondere dann, wenn es sogar eine Abfindung gibt für den Pflichtteil, dass der gesamte Stamm des Pflichtteilsberechtigten pflichtteilsrechtlich ausgeschlossen wird und nicht nur der Verzichtende selbst, und dann treten seine Nachkommen pflichtteilsrechtlich an seine Stelle. Das heißt, es ist einmal wichtig, dass man im Pflichtteilsverzichtsvertrag auch klarstellt, dass dieser Verzicht ausdrücklich auch für die Nachkommen des Verzichtenden wirkt, sodass eben dieser gesamte Stamm pflichtteilsrechtlich auszublenden ist.
Steht das eigentlich in allen Verträgen drinnen?
Also das ist ein Standard, der, soweit ich Pflichtteilsverzichtsverträge von Kollegen kenne, eigentlich immer drinnen steht.
Also man lässt gar nicht diese gesetzliche Norm, wenn man so will, greifen, sondern...
Man macht es ausdrücklich. Ich glaube, das ist auch aus kautelarjuristischer Vorsicht geboten, dass man nicht nur die Zweifelsregel des 551 wirken lässt, sondern dass man das auch vertraglich wirklich klarstellt. Dieser Verzicht wirkt ausdrücklich auch für die Nachkommen des Verzichtenden. Und dann stellt sich aber natürlich die nächste Frage, wenn also der ganze Stamm ausgeschlossen ist, kann es vielleicht durch diesen Verzicht, du hast gesagt, es gibt drei Kinder, jetzt schließt das erste Kind mit dem Elternteil einen Verzichtsvertrag, kann vielleicht dieser Verzicht dazu führen, dass sich die Pflichtteilsquoten der beiden anderen Geschwister erhöhen? Fragezeichen. Und auch dazu gibt es eine Zweifelsregel, nämlich in § 760 Absatz 1, dass ich im Zweifel diese Quoten der anderen beiden Geschwister, der anderen pflichtteilsberechtigten Kinder, nicht erhöhen. Und diese gesetzliche Bestimmung, von der ich gerade spreche, sagt eben im Zweifel, wenn das wirklich als eine Zweifelsregel auszulegen ist, dann halte ich es auch hierfür geboten, wenn es eben wirklich nicht zu einer Pflichtteilserhöhung kommen soll, was in der Regel auch gewünscht sein wird, weil der Verzichtnehmer, der Erblasser, der Spätere wünscht ja eine Erhöhung der Testierfreiheit, eine Verminderung der Pflichtteilslast insgesamt, dann sollte man im Vertrag auch das klarstellen, dass also, ich fasse zusammen, der Verzicht wirkt für die Nachkommen des Verzichtenden und ausdrücklich nicht verbunden ist mit einer Erhöhung der Pflichtteilsquoten der anderen Pflichtteilsberechtigten. Dass also wirklich ein Plus an Testierfreiheit entsteht. Das sollte meines Erachtens im Vertrag auch so ausdrücklich festgehalten werden. Und letzteres, nämlich die Klarstellung, keine Quotenerhöhung, das findest du relativ selten im Pflichtteilsverzichtsverträgen. Und ich glaube, das sollte man aber machen. Mhm.
Ja, es klingt alles sehr abstrakt und schwierig. Also drei Kinder, wir unterstellen kein Ehegatte oder keine Ehegattin oder keine eingetragene Partnerin. Das bedeutet, für den Fall, dass der jetzt in der Sekunde stürbe, beliefen sich die Pflichtteilsquoten bei drei Kindern auf jeweils ein Sechstel. Mhm. Einer verzichtet jetzt, sodass sein Sechstel aufgrund dieser Vereinbarung natürlich verschwunden wäre. Mhm. Und jetzt dein Hinweis, auch die nicht anwesenden 551 Nachkommen unseres Verzichtenden sind davon betroffen. Das heißt, dieser ganze Stamm hat keinen Pflichtteil. Mhm. Und ja, dann die Frage, wie schaut es aus mit den Geschwistern? Bleiben die bei einem Sechstel? Mhm. Oder, und jetzt kommt's, oder kommt's, aber das ist ja gar nicht so abwegig, die gegenteilige Auffassung, wenn man einfach sich vorstellt, er sei vorverstorben. Mhm. Wäre er vorverstorben und hätte er nicht verzichtet, dann hat er natürlich auch kein Pflichtteil, weil er nicht existiert. Dann hätten seine Kinder oder sein Kind, das Enkelkind, eigenständig ein eigenes Pflichtteilsrecht. Mhm. Existierten keine Kindeskinder, dann gäbe es nur zwei Kinder.
Ja.
Der Stamm wäre ausgestorben. Und dann wäre der Pflichtteil jeweils ein Viertel. Mhm. Ich würde, und ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist eigentlich keine Quotenerhöhung, sondern das ist halt dann einfach im Tod wäre es so.
Ja.
Und
genau.
Es ist ja nicht einmal ausdrücklich im Gesetz bitte geregelt, jetzt folgende Konstellation, genau die du geschildert hast, Pflichtteilsverzichtsvertrag, ausdrücklich hinein, wirkt auch zulasten der Nachkommen, 551, die Pflichtteilsquoten der Geschwister erhöhen sich nicht, 67, und dann stirbt der Verzichtende vor dem Erblasser. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn dann der Erblasser stirbt, dann liegt zu einem vorverstorbenen Kind ein Pflichtteilsverzichtsvertrag vor. Jetzt können Sie wieder unterstellen, es existiert zum Beispiel ein Enkelkind, der Stamm ist nicht ausgestorben oder es existiert keiner. Behandeln wir jetzt diese Konstellation nach den Regeln des Pflichtteilsverzichts? Haben wir beschrieben, ja, wie es ist? Oder nach den Regeln des Vortods?
Ja. Spannende Frage.
Das steht an sich im Gesetz nicht geklärt drin. Mhm.
Und da gibt es auch, soweit ich weiß, keine Rechtsprechung dazu. Gibt es da eine Entscheidung?
Ich glaube nicht. Die Literatur hat sich da irgendwie recht früh und rasch festgelegt, ja, nämlich, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, dass es jemand anders sagt, nämlich der Pflichtteilsverzicht wirkt. Vor allem jemand, der gegenüber dem Pflichtteilsrecht kritisch ist, würde immer, rechtspolitisch kritisch ist, sagt dann immer im Zweifel, weniger Belastung für den Eigentümer. Für den Fall, dass der für den Pflichtteilsverzicht was bezahlt hat, ist es doch auch irgendwie, erscheint es doch irgendwie merkwürdig, da jetzt den Vortod greifen zu lassen. Aber wenn er zu tun ist, hat das Beispiel gebracht, der zahlt gar nichts dafür, das könnte man sich dann schon überlegen.
Ne? Ja, ja.
Ob nicht dann der Vortod greift. Aber das ist, wenn du recht hast mit deiner Vermutung, und ich glaube, du hast recht, dass es noch keine Entscheidung gibt.
Ich habe keinen im Kopf.
Klar ist das nicht.
Wundert mich eigentlich, dass das noch nicht entschieden wurde.
Ja.
Denn diese Frage hat sich natürlich genauso auch zum alten Recht gestellt.
Diese Frage hat sich genauso zum alten Recht gestellt.
Ja, das ist eine alte Frage.
Schauen wir vielleicht rückblickend aufs alte Recht, denn das ist ja auch sehr faszinierend gewesen. Im alten Recht hatten wir zu dieser Fragestellung, wir kommen also zurück auf die Frage Wirkung des Pflichtteilsverzichtsvertrags, auf andere. Mhm. Die Wirkung, wenn man so will, zugunsten oder zulasten Dritter, nämlich der Nachkommen. Wir wiederholen uns, Paragraph 551.
Da hat sich ja nichts geändert. Ja.
Das war schon früher im Gesetz. Ja. Nicht? Ich weiß nicht, ob es dasselbe Wording war, aber ich glaube, das war im Gesetz drin. Und gänzlich neu ist allerdings diese Bemerkung in Paragraph 760 zur Wirkung auf die Seitenstämme, auf die Geschwisterstämme, nämlich dieses im Zweifel kommt es zu keiner Quotenerhöhung.
Ja.
Eine Bestimmung, die neu ist und deren Bedeutung auch eigentlich umstritten ist. Ja, du hast die überwiegende Lehrmeinung dargestellt, dass das, ich weiß nicht, ob du dich da deklariert hast, dass das irgendwie so eine Zweifelsregel ist, von der man auch abgehen kann durch andere Vereinbarungen. Das wird nicht einhellig so gesehen. Nicht? Also da gibt es eigenständige Thesen, die der Kollege Kogler entwickelt hat, die das in Abrede stellen. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit mit Blick auf die Komplexität. Ich würde auch gern ganz bewusst jetzt in die Vergangenheit kurz schauen. Mhm. Und zwar warum? Nicht, weil ich so ein Historiker-Freak bin, das auch, aber weil diese alten Pflichtteilsverzichtsverträge natürlich sehr häufig jetzt relevant werden. Nicht abgeschlossen wurde der Pflichtteilsverzicht vor 2017, das wäre ein Altvertrag. Jetzt stirbt der Verzichtnehmer heute oder gestern oder in 2 Jahren. Und das alte Recht sah dieselbe Regel vor, die vergleichbare Regel für die Nachkommen. Die werden im Zweifel verdrängt. Andreas, wie war es zur Seitenlinie?
Wie war es zur Seitenlinie?
Der alte, ich glaube, das kriege ich von
767. Ja. Und da war ja nicht geregelt, wie der Pflichtelsverzicht wirkt, ja, sondern da war, aber korrigiere mich, im 767 nur geregelt, wie der Erbverzicht wirkt. Nämlich, dass bei einem Erbverzicht der Verzichtende auszublenden ist, so zu behandeln ist, als wäre er nicht da, als wäre er vorverstorben. Mhm. Und diese Betrachtung, die das Gesetz vorgesehen hat, hat natürlich dazu geführt, dass bei einem Erbverzicht sich durch die Ausblendung des Verzichtenden automatisch die Pflichtelslage anders darstellt, nämlich ist, wenn man so will, zu einer Pflichtelserhöhung für die Geschwister gekommen ist. Und die herrschende Meinung hat abgeleitet aus dieser Bestimmung zum Erbverzicht, dass es beim reinen Pflichtelsverzicht nicht so wäre. Das ist, glaube ich, sogar auch andere Meinung gegeben, auch Kogler, glaube ich, vertritt, hoffe ich irre mich nicht, dazu zum alten Recht eine andere Meinung, aber das war ganz klar herrschende Meinung und auch Rechtsprechung. Und diese herrschende Meinung, Pflichtteilsverzicht, keine Erhöhung der Pflichtteile der anderen, die ist jetzt, hat sich eigentlich verändert durch das neue Gesetz, durch den 67.1, weil das eben keine zwingende Regel ist, wie das bisher herrschend gesehen wurde zum alten Recht, sondern eine Zweifelsregel, wenn es denn eine ist, du hast schon gesagt, darüber wird auch gestritten in der Literatur, ob es wirklich eine Zweifelsregel ist. Das heißt, jetzt könnte man, wenn man es als Zweifelsregel sieht, durchaus auch vereinbaren im Verzichtsvertrag, dass es schon zur Quotenerhöhung für die anderen kommt.
Mhm. Ja, das vertreten einige, also jetzt auch mit Blick einfach auf den Wortlaut, recht schlank begründet. Und es wird auch vertreten, dass man sich auch da theoretisch spiegeln kann und nur die Quoten mancher erhöht. Da ist also alles offen. Mhm. Zu schnell, pardon, wenn ich das so sage, ist mir gegangen deine Beschreibung der alten Rechtslage, die nämlich extrem tückisch war. Du hast es natürlich zutreffend beschrieben. Aber was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, wenn Sie nur einen Pflichtteilsverzichtsvertrag geschlossen haben, dann spreche ich, wenn du so willst, die Notarin, den Notar an, weil der ist ja der Berater gewesen. Also, wenn der Notar die Herrschaften berät und sagt, Sie wollen also, dass der Sohn 1, der hier sitzt, auf den Pflichtteil verzichtet. Sie wollen also nicht, dass die Pflichtteile der Geschwister steigen, dass die Quoten höher sind, dass die Quoten dann später so berechnet werden, als ob der nicht vorhanden wäre. Dann lautet die Lösung in meiner Zauberkiste des Zivilrechts, wir dürfen nur einen Pflichtteilsverzichtsvertrag schließen. Wir dürfen unter keinen Umständen zusätzlich auch in den Vertrag hineinschreiben, dass auch ein Erbverzicht vorliegt, denn wenn wir das tun, dann deutet das Gesetz im Sinne der herrschenden Auslegung die Situation so, als ob der Verzichtete gar nicht existent wäre.
Wie die ganz, ganz heikel, ja.
Und man musste sagen, was man hoffentlich getan hat, den Parteien, die ja keine Ahnung haben, hatten und typischerweise wie folgt auf den Notar zutreten, Herr Notar, das ist mein Bub, der kriegt jetzt, was weiß ich, 1000 Gummibärli oder 50 Kilo Gold. Dafür verzichtet er auf alles.
Alles.
Und der Bub nickt nur und sagt, ja, ich will das Gold. Ich will das Gold. Ja, und da ist es womöglich verlockend für gewesen, ich weiß nicht, verlockend oder ist man verblendet zu sagen, ja, dann schreiben wir halt alles rein, er verzichtet auf Erb- und Pflichtteilsrecht. Achtung, Fehler, man muss dann sagen, Sie wollen einen Erb- und Pflichtteilsverzicht, lieber Mann, aber das ist ein Blödsinn. Unter keinen Umständen ein Erbverzicht. Ja, aber wieso, ich zahle doch und dann verzichtet er nicht auf das Erbe. Und dann musste man eben sagen, Sie brauchen keinen Verzicht auf das gesetzliche Erbrecht, weil wir machen ja eh auch ein T. Testtag.
So ist es, ja.
Gar nicht ein. Ja. Und warum ist das so zu betonen? Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja.
Ich sehe viel zu oft oder überraschend oft Pflichtteils- und Erbverzichtsverträge in Notariatsaktsform, braucht ja Notariatsakt, aus der Vergangenheit, in der einfach drinsteht Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag.
Wirklich tückisch, absolut, extrem heikel, weil das klingt, der Erb- und Pflichtteilsverzicht klingt sozusagen mehr als der Pflichtteilsverzicht, ist aber aus dem Blickwinkel der Testierfreiheit des Erblassers weniger als ein bloßer Pflichtteilsverzicht. Eben aufgrund der von dir beschriebenen Wirkung, was die Pflichtteilslage betrifft. Das ist schon, glaube ich, in vielen Fällen beruht das auf Beratungsfehlern. Und ist,
das Wort will ich gar nicht hören.
Ja, es ist leider so, muss man sagen.
Aber geht's
extrem heikel. Aber wir müssen auch gleich dazu sagen, Christian, das ist jetzt anders nach neuer Rechtslage. Da sind wir jetzt bitte in der alten Rechtslage. Und nach neuer Rechtslage dürfte es hier keine Differenzierung mehr geben zwischen Pflichtteilsverzicht und Erb- und Pflichtteilsverzicht. In beiden Fällen, das ist jetzt jedenfalls die herrschende Meinung oder glaube ich auch die einhellige Meinung, ich kenne keine gegenteilige Ansicht, gilt, dass es, Klammer im Zweifel, Klammer, nicht zur Quotenerhöhung der anderen kommt. Also von dieser Differenzierung ist das Gesetz hier abgegangen.
Ja, lieber Andreas, ja, das stimmt. Aber bleiben wir kurz noch bei dem Thema, das fasziniert mich jetzt. Also ein Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag, ich unterstelle, dass das vereinbart wurde, der nach dem 01.01.2017 geschlossen wird, auf den neues Recht anzuwenden ist, der ist im Zweifel so zu verstehen, dass dadurch, durch den Wegfall des Verzichtenden als Pflichtteilsberechtigter, die Quoten der Geschwister nicht steigen.
Ja.
Wegen dem 67. Stimme ich dir zu. Gut. Wie beurteilst du aber die Situation, wenn dir nun vorgelegt wird in einem Verlassenschaftsverfahren, die Frau, der Mann ist jetzt verstorben, ein wiederum Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag aus dem Jahre 2005?
Ja, ganz spannend, ja. Das ist also ein Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag, der errichtet wurde zur damaligen, gerade vorhin beschriebenen, alten Rechtslage, wo man eigentlich bei Errichtung des Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrages belehren hätte müssen und die Parteien hätten eigentlich wissen müssen, was es bedeutet, nämlich Achtung, dieser Vertrag führt eben zu dieser beschriebenen Quotenerhöhung für die anderen pflichtteilsberechtigten Kinder. So, und nun sind wir aber, wenn der Erblasser, der Verzichtnehmer nach dem 01.01. oder ab dem 01.01.2017 verstirbt, in der neuen Rechtslage. Es gilt nach den Übergangsbestimmungen, dass hier auch der von uns besprochene neue 67 Absatz 1 anzuwenden ist für die Auslegung auch der Wirkungen des früher geschlossenen Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrages. Das heißt, an sich haben wir den.
Das ist ja schon überhaupt ja ganz kurios, nicht? Also Sie finden diese Übergangsvorschriften in § 1503 Absatz 7, wenn ich mich jetzt nicht
Absatz sehe. 6, glaube ich, ja.
Absatz 6? Na, Absatz 7. Schauen wir nach. Aufschlagen, bitte. Aufschlagen. Also wenn es um Ziffern geht, mein Lieber, wäre es schneller
im Blättern. Absatz 7, Ziffer 2, du hast recht,
glaube ich. Nein, ich habe gesagt,
Absatz 7, die Ziffer habe ich gar nicht. Aber die Ziffer ist dann auch wichtig, die Ziffer 2 ist die allgemeine.
Absatz 7 ist einmal richtig.
Und dann Ziffer 2. Und Ziffer 5 sind die Formvorschriften. Jetzt habe ich aber recht.
Na? Ja, Ziffer 1 in Verbindung mit Ziffer 2, muss man sagen, genau genommen. Nein, ich möchte das da genau sagen. So. Gut, und was ich aber total spannend finde, verzeihen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Intermezzo, ist überhaupt gedanklich, dass neue Auslegungsregeln oder neue Zweifelsregeln, die jetzt erfunden werden, jetzt also im Jahr 2015 und ab 2017 gelten, auch angewendet werden auf Vereinbarungen, die in der Vergangenheit liegen, als es diese Regeln noch nicht
gab. Ganz spannend, diese Rückwirkung.
Ja, schon. Ja. So, aber ich lasse dich noch gar nicht aus. Jetzt bin ich erst bei der Schlussfrage, nämlich gut,
ja, gemäß Paragraf
1503, ja, ja. Nicht, Absatz 7, Ziffer 1 und 2, wirkt ja. Also dieser 760 auch, kommt auch zur Anwendung auf unseren Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag aus dem Jahr 2000.
Mhm. Ja. Und was ist dann das Ergebnis? Naja, was ist das Ergebnis? Wenn ich jetzt der Bruder bin von diesem Verzichtenden und ein Interesse daran hätte, dass meine Pflichtteilsquote gestiegen ist durch diesen Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag, werde ich mir natürlich überlegen, was ich argumentieren kann, dass hier der 760 Absatz 1, Klammer, keine Quotenerhöhung, Klammer, nicht greift. Und ich werde mich bemühen zu argumentieren, dass die ja damals, Notariatsakt, wohl belehrt waren und daher eine Quotenerhöhung wollten.
Ja.
Sonst hätten sie ja nur einen Pflichtteilsverzichtsvertrag geschlossen.
Genau,
und der Notar macht ja keinen Fehler. Wenn
also ich, hat ja keinen
und da muss ich gar nicht den 67 Absatz 1 übergehen, das kann ich ja auch gar nicht, aber wenn ich den eben als eine Zweifelsregel auslege, von der man vereinbarungsmäßig abgehen kann, dann könnte ich argumentieren, dass man eben eine andere Vereinbarung getroffen hat. Also das ist ein heikler Fall.
Ja, das ist auch noch
wäre spannend, wie sowas ausgehen würde.
Nämlich, wie deutet man dann den historischen Vorgang so, dass der Notar lege artis gehandelt hat, wenn ich das sagen
darf? Ja, es sei denn, der Notar sagt,
hat belehrt und die wollten das.
Ich habe die gar nicht belehrt, ich war selbst im Irrtum.
Da wird es dann interessant. Du lachst so fröhlich über so einen unerhörten, undenkbare Frage. Ja, aber alles ist möglich in dieser Welt.
Aber das ist spannend, ja.
Ja, das ist sehr heikel. Sag einmal, wir so wirklich konzentriert aufgreifen oder in die Hand nehmen, wollen wir scheinbar nicht die typische Konstellation, einer verzichtet und kriegt dafür Cash. Das ist doch, also eine Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung, eine Sache, die wir jetzt kurz beleuchten sollten, weil da hat sich ja gravierend was in der Rechtsordnung geändert. Und zwar bei der Frage, wie wir diese Abfindung, dieses Cash dann pflichtteilsrechtlich bewerten, ansehen. Mhm. Und nach der alten Rechtslage war das so, dass zumindest wiederum nach herrschender Meinung, da wurde auch viel gestritten, diese Vereinbarung Verzichtsvertrag gegen Bezahlung eines, ich unterstelle jetzt, halbwegs angemessenen Abfindung, nennen Sie jetzt Entgelt, dass dieses Entgelt dann in weiterer Folge beim Pflichtteilsrecht der anderen Personen bei der Berechnung irrelevant ist, also keine Rolle spielt. Insbesondere keine Schenkung war an den Abgefundenen, weil eben eine Gegenleistung für den Pflichtteilsverzicht. Und hier hat sich unser hochkomplexes Pflichtteilsrecht verändert. Die Abfindung für einen, du blätterst bitte, Erb- oder Pflichtteilsverzicht ist einer Schenkung gleichgehalten, gemäß Paragraf 781 Absatz 2 Ziffer 3, nehme ich an.
Genau,
drei, richtig, wie steht es denn? Steht drinnen Abfindung für ich habe jetzt gesagt, Erb- und Pflicht ist, oder was steht genau drin?
Die Abfindung für einen Erb- oder Pflicht ist
Verzicht. Also beides. Ja. Beides ist also, obwohl das wahrscheinlich der Empfänger nicht so empfindet, weil der gibt ja was auf, er gibt ja ein Anwaltschaftsrecht auf, was ihm eigentlich nur der Vortod oder seine eigene Schweinerei, Stichwort Erbunwürdigkeit, nehmen kann, nämlich seine pflichtteilsrechtliche Anwaltschaft, und dafür kriegt er was, aber das Gesetz sagt, es ist einer Schenkung gleichzuhalten. Und das führt in weiterer Folge dazu, dass bei der Pflichtteilsberechnung, bei der Berechnung der Pflichtteile der anderen Berechtigten, Der Wert dieser Abfindung, kapitalisiert nach dem VPI, geregelt ist die Berechnung 788, dann hinzuzuschlagen ist bei der Pflichtteilsberechnung. Mhm. Auch wiederum, und da ist wirklich sehr viel völlig neu, nicht? Unser Pflichtteilsberechtigter, der verzichtet hatte, ist jetzt kein Pflichtteilsberechtigter mehr. Dessen ungeachtet greift die Regel für die Schenkung an Pflichtteilsberechtigte in § 783, die keine Frist vorsieht, also wann auch immer das war, weil nicht darauf abgestellt wird, ob er konkret pflichtteilsberechtigt ist, sondern darauf abgestellt wird, dass er zu diesem Personenkreis, der gehört, der abstrakt in Frage gekommen wäre, ein Nachkomme ist zum Beispiel. Korrekt? Mhm. Das heißt, wir reden nach neuem Recht bei dieser Erhöhung, Hinzurechnung zur Bemessungsgrundlage Nachlass von wesentlich mehr Positionen als nach alter Rechtslage. Mhm. Und dann stellt sich freilich die Frage, das wird jetzt dahin zugeschlagen, die Pflichtteilslast wird dementsprechend größer, kann man das so sagen? Naja, wird die Pflichtteilslast?
Nein, durch den Verzicht wird sie einmal kleiner.
Der ist jetzt
es weg. Kommt, also stellen wir uns das vor, es gibt vielleicht die Lebensgefährtin, die Alleinerbin ist, es gibt zwei Kinder und ein Kind macht einen Pflichtteilsverzichtsvertrag gegen Abfindung. Das heißt, zunächst einmal stellt sich die Pflichtteilslage jetzt auch aus dem Blickwinkel der testamentarischen Alleinerbin so dar, dass sie nicht einem Pflichtteil von 50%, sondern von 25% ausgesetzt ist. Das heißt, die Pflichtteilslast ist niedriger geworden. Allerdings ist der Pflichtteil, ist die Pflichtteilsbemessung für das zweite Kind, das eine Pflichtteilsquote von einem Viertel hat, durch den Abfindungsbetrag entsprechend erhöht, weil das ein Hinzurechnungsposten ist, wie du gerade gesagt hast. Insgesamt kommt es natürlich trotzdem zu einer Verminderung der Pflichtteilslast.
Kannst du das bitte vorrechnen?
Naja, also, wieso? Ich probiere es jetzt live on air.
Also
jetzt wird spannend.
Also, okay. Bitte. Zwei Kinder, ja. Ich habe ein Vermögen von 100, korrekt? Habe ich jetzt. Würde ich heute eingehen, dann ist, hast du gesagt, ich habe eine Lebensgefährtin, die habe ich zur Alleinerbin eingesetzt.
Die soll möglichst viel von den 100 bekommen.
Klar, das wäre alles sehr schön.
Ausgangspunkt, sie würde nur 50 bekommen. Das wollen wir verbessern.
Sie wäre Alleinerbin und müsste den beiden jeweils 25 zahlen.
Genau.
Korrekt? Gut. Jetzt hole ich die beiden her. Mhm. Gut. Unterstellen wir, beide würden verzichten auf den Pflichtteil.
Sag mal nur einer.
Ja, damit ist es spannend. Nur einer, gut.
Nein.
Einer verzichtet auf den Pflichtteil und kriegt dafür?
25.
Okay, gut. Er kriegt dafür 25. Dann ist mein Vermögen dann 75. Dann sterbe ich endlich. Meine Lebensgefährtin ist die Alleinerbin. Der Pflichtteils, der einzige pflichtteilsberechtigte Sohn, der übrig geblieben ist, sagt jetzt, ich kriege bitte von der Testamentserbin den Pflichtteil. Die Verlassenschaft macht aus 75, Schulden blenden wir aus, ist das korrekt? Das blenden wir aus. Ich begehre die Hinzurechnung der Schenkungen oder ihnen gleichzuhaltenden Zuwendungen unter Lebenden.
Dann sind wir wieder Fall auf 100.
25 dazuschlagen, wir blenden auch aus die Valorisierung, sind wir auf 100, davon kriege ich ein Viertel, sind 25.
Genau.
Hast recht.
Ja.
Schön, ja danke.
Na,
ja, danke,
nein, aber gutes
Rechenbeispiel. Wir unterstellen natürlich, dass die Wertverhältnisse gleich bleiben.
Ja, das war jetzt natürlich.
Ne? Die Wertverhältnisse bleiben gleich. Ja. Könnte auch anders sein. Folgendes Beispiel, im Zeitpunkt des Pflichtteilsverzichts war das Vermögen 100. Ja? Im Zeitpunkt des Todes ist das Vermögen Er hat viel ausgegeben.
Ja, aber man kann sagen, Christian, dass durch die Hinzurechnung des Abfindungsbetrages verhindert wird, eine Schlechterstellung des anderen Pflichtdelsberechtigten gegenüber dem Abgefundenen, der verzichtet.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Insofern ist das doch zu begrüßen. Ich wollte jetzt die Wertveränderung des Vermögens machen, aber das ist dann eigentlich nur ein Ausdruck des Spekulationsrisikos.
Ja, das ist
allgemeine Risiko.
Aber ich glaube, dieser
kleine. Aber schon auch des Gedankens, nehmen Sie, was Sie kriegen können zu Lebzeiten. Take the money and run!
Ja.
Ja. Und jetzt diese Anrechnung, die findet hier nicht statt, nämlich, dass sich jemand was abziehen lassen müsste. Es kommt nur zu einer Erhöhung des Pflichtteils, weil ja jemand, der etwas bekommen hätte zu Lebzeiten, nicht pflichtteilsberechtigt ist.
Ja.
Und da gibt es jetzt Konstellationen, wo sich das verändert, nämlich dann, wenn, spielen wir vielleicht das auch noch durch, erste Variante, unser Verzichtender kriegt 25 für den Verzicht. Mhm. Der Verzicht wirkt dabei in Abweichung zu § 551 nicht zulasten.
Weil das so vereinbart wird. Also wir sind jetzt in Fällen, wo dieser Pflichtteil, auf den verzichtet wird, dieser Pflichtteil dann doch nicht verpufft, sondern es entweder zur Repräsentation oder Anwachsung kommt. Also in Fällen, wo der Pflichtteil doch irgendwo anders hinwandert. Und wenn der woanders hinwandert.
Du nennst es Wanderung. Nicht? Nach altem Recht würde er dort genuin entstehen.
Richtig, glaube,
der Kogel
aber das ist so jetzt sehen, die Vorstellung
also nach meinem Recht. Also du bist der herrschenden Lehre, dass der
den die mir hinwandert. An sich nicht gefällt, aber das ist, glaube ich, die Vorstellung des neuen Rechts. Und wenn der Pflichtteil zu wandern beginnt, dann wandert er nicht allein, sondern in seinem Rucksack mit Anrechnungsposten. Und da sagt uns der 783.
Der 783.
Das heißt, wenn es diesen Pflichtteilsverzicht mit Abfindung gibt und es wird vereinbart, dass der Pflichtteilsverzicht nicht für die eigenen Nachkommen wirkt, dann treten diese, also etwa das Enkelkind dann, pflichtteilsrechtlich an die Stelle des Verzichtenden.
Ja.
Pflichtteilsberechtigt, 25% in unserem vorigen Beispiel, aber eben auch mit dem Anrechnungsposten.
Das heißt, die Pflichtteilsberechnung, wenn wir das kurz durchexerzieren, weil die Worte Hinzu- und Anrechnung sind vielleicht ein bisschen gar abstrakt, es würde dann wie folgt aussehen, der Pflichtteil des Enkelkindes beliefe sich auf eine Quote von einem Viertel, und zwar wovon? Man nimmt sich die Verlassenschaft, wir haben gesagt, die macht 75 aus, man schlägt hinzu die Schenkung oder die Zuwendung, die einer Schenkung gleichzuhalten ist, die Abfindung, hier 25, kommen 100 heraus. Davon nimmt man nun ein Viertel, das sind 75.
25,
und, Entschuldige, 25, danke. Und jeder Beschenkte oder jeder, der an die Stelle des Beschenkten in der Pflichtteilsposition getreten ist, das steht im 783, muss sich das Geschenk zur Gänze abziehen lassen. Und man muss betonen, unser Enkelkind sieht in unserem Beispiel keinen Pflichtteil und hat natürlich die 25, die der Vater oder seine Mutter bekommen hat, nicht. Mhm. Er muss sich das anrechnen lassen, obwohl er es selber nicht hat. Vielleicht hat er es von dem geschenkt kriegt oder vererbt kriegt, vielleicht hat er es aber auch versoffen, der Vater, oder verspielt oder ausgegeben einfach. Das heißt, er ist zwar eigenständig pflichtteilsberechtigt, muss sich aber die Zuwendung seines Stammhauptes abziehen lassen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und selbiges gilt auch für den Fall, dass es hier keine Nachkommen gibt oder es eine Wirkungserstreckung für die Nachkommen gab, der Stamm also ausgeschlossen ist. Wir bleiben beim gleichen Rechenbeispiel. Es aber, weil es so vereinbart war, und wir unterstellen, dass es auch gesetzlich zulässig ist, es zu einer Quotenerhöhung für das andere Kind kommt. Quotenerhöhung in unserem Fall hieße, das verbliebene Kind ist nicht nur zu einem Viertel, sondern zu 50% pflichtteilsberechtigt. Es kommt zur Anwachsung des Pflichtteils, auf den verzichtet wurde, an das andere Kind. 50%. Es muss sich aber hier auch diese Abfindung anrechnen lassen. Das heißt, letztlich in unserem Rechenbeispiel kommt dann auch nicht mehr raus, obwohl es hier zur Quotenanwachsung gekommen ist.
Das ist natürlich jetzt schon extrem tricky alles. Und wenn Sie da diesen Paragraph 783 lesen, das ist ja nur so ein paar Worte dazu, dann erweckt er den Eindruck, also nach dem Wortlaut würde sich das ergeben, dass dieses Geschwisterkind sich den vollen Wert oder den Anteil an dem Wert vom gesamten, nun erhöhten Pflichtteil abziehen lassen muss. Das könnte aber dazu führen, dass das Geschwisterkind weniger Pflichtteil bekäme als ohne Quotenerhöhung mit Anrechnung. Und da sagt die Feinschmeckerliteratur, das darf nicht passieren. Mhm. Diese Anrechnung, diese Berücksichtigung der Abfindung findet ihre Grenze bei dem, was er im Rucksack sozusagen da, genau, also was er hinzubekommt.
Ja, ich glaube, also wenn man überhaupt bis dorthin kommt, das sind ja so viele Fragestellungen, ob du überhaupt dorthin kommst, dann glaube ich, müsste man das auch wirklich so sehen, dass es zu einer Schmälerung dann des ursprünglich eigenen Pflichtteils kommt, durch den Anführungszeichen fremden Anrechnungsposten. Das wäre, glaube ich, eine Ansicht, die man nur sehr schwer vertreten kann.
Jetzt würde ich gerne jetzt nur ganz spontan mit dir Folgendes verproben. Ich kehre jetzt wieder zurück zu unserer Verzichtsvereinbarung. Papa und Sohn treffen sich und der Papa sagt, ich gebe da eine Mille für einen Pflichtteilsverzicht. Mhm. Und wir haben jetzt unterstellt, also der wird dann geschlossen und so, entweder mit Wirkungserstreckung oder ohne. Und jetzt sagt der Sohn, nein, mache ich nicht, aber du kannst mir sie ja geben und wir vereinbaren, dass ich es mir auf meinen Pflichtteil anrechnen lassen muss, eine Vorschussvereinbarung. Mhm. Man nennt das Vorschuss. Zu meinem großen Bedauern, alle anderen finden das super, sagt ja das Gesetz, halten Sie sich das vor Augen, dass jede Schenkung, bei der das also nicht dabei steht, was ich jetzt formuliere, ebenfalls diese Wirkung hat. Jede Schenkung ist im Zweifel ein Vorschuss. Der Beschenkte kriegt nach dem Tod weniger Pflichtteile, muss ich das anrechnen lassen. Mhm. Aber er ist er bleibt pflichtteilsberechtigt. Korrekt? Und da würde ich das jetzt gern vergleichen mit dieser Bazooka. Du gibst mir keinen Vorschuss, sondern gibst mir Abfindung. Und ich gebe einen Pflichtteilsverzicht ab. In unserem Beispiel mit diesen 25 macht es im Ergebnis eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Er bliebe pflichtteilsberechtigt, muss sich das aber anrechnen lassen. Mhm. Wäre er notabene vorverstorben, wäre sein Enkelkind pflichtteilsberechtigt, muss sich das aber anrechnen lassen. Mhm. Ist es auch so, wenn der Stamm vorverstorben ist und die Geschwister, das ist dann auch der 783, mhm, die müssen sich auch,
wenn es überhaupt zu so einer eher unwahrscheinlichen Quotenerhöhung der Geschwister
käme. Nein, Moment, das ist jetzt, was ich sage, häufig. Ich bin bei dem Fall, dass es keinen Pflichtteilsverzicht gab,
ja,
sondern nur eine Vorschussvereinbarung. Mhm. Mhm.
So. An das eine Kind.
Und
an
den ausgestorbenen Stamm nehme ich jetzt an. Ja. Der ist vor langem ausgestorben. Mhm. So. Zwei Kinder oder drei Kinderstämme sind noch übrig. Jetzt mache ich drei Kinderstämme. Der Pflichtteil der drei ist daher der drei Kinder jeweils ein Sechstel. Bist du bei mir gedanklich?
Ich bin gedanklich.
Host me. Also ganz, ganz trivial. Ein Sechstel. So, und der früh verstorbene Onkel Gustl hat damals gekriegt 1 Million Euro. Die sind natürlich nicht mehr da, die hat niemand, die sind weg, die sind verpufft. Diese 1 Million, die der damals bekommen hat, deren Hinzurechnung können die begehren. Diese drei, die gehen zum Testament und sagen, wir kriegen jetzt einen höheren Pflichtteil. Kann der dann sagen, ja, ihr müsst euch das anrennen lassen? Können wir das jetzt beantworten?
Pah.
Oder machen wir einen Cliffhanger?
Also das sollte man fast einen Cliffhanger machen. Vielleicht ist das jetzt peinlich, aber ich sagte, mir ist der Gedanke des neuen Rechts, dass dieser Pflichtteil wandert und anwächst, sehr unangenehm, weil der führt genau zu diesen Fragen. Das war ja im alten Recht war das meines Erachtens ja viel besser geregelt. Wir haben vorhin schon über den 767 gesprochen. Da war klar, auch vom Wortlaut her, dass bestimmte Personen, eben der einen Erbverzicht zum Beispiel abgibt oder der vorverstorben ist, dass diese einfach auszublenden sind und dass wirklich genuin die Erbrechts- und Pflichtteilslage zu bestimmen ist und dass man nicht sagen konnte, dass hier jemandem der Pflichtteil angewachsen ist. Und jetzt im neuen Recht stellt sich das irgendwie ein bisschen anders dar und ich bin mir jetzt nicht sicher.
Das werden wir nochmal nachlesen, auch in meinen früheren Arbeiten, das haben wir schon mal überlegt, vor allem dieses Hin- und Herwandern ist ja sowieso skurril, wenn du dir vor Augen führst, was weiß ich, da ist das eine Kind geboren,
ja.
Das eine Kind lebt, das eine Kind wird beschenkt, das eine Kind stirbt und er ist kinderlos und dann später kriegt er ein neues Kind. Wie sollte da irgendwas wandern? Weißt du, was ich meine? Oder es sind einmal drei Kinder da, dann sterben zwei. Mhm. Dann wäre es dann zu dem einen gewandert damals und dann gibt es neue Kinder, zu denen wandert es nicht.
Also diese ganze diese Wanderungsvorstellung ist mir sehr, sehr unangenehm.
Das neue Hinzu- und Anrechnungsrecht haben wir einmal nur kurz beschrieben. Wir werden dem jetzt näher nachgehen und weiter nachgehen. Wir wollten heute eine kurze Folge machen. Lieber Andreas, es ist keine kurze Folge geworden. Danke dir.
Wir haben noch immer nicht alles zum Pflicht des Verzichts besprochen. Aber beim nächsten Mal machen wir mal was anderes.
Danke dir.
Danke dir. Schön. Danke. Was.